Vielen Dank, Musikteam, dass ihr uns so kompetent und liebevoll mit hineinnehmt in die Gegenwart unseres Gottes. Heute möchte ich etwas Grundsätzliches über das Verständnis des Evangeliums sagen und darum, wie man das macht, wenn man was Grundsätzliches sagt, fange ich bei Adam und Eva an und bleibe auch dort. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Drei spannende Wahrheiten vorweg. Gott hat geschaffen. Gott ist der Schöpfer aller Wesen, von allem, was wir sehen und auch was wir nicht sehen. Er ist Gott aller Menschen und Kulturen und Nationalitäten. Immer wieder durchfährt mich das, macht mich auch demütig zu erkennen, Mensch, nimm dich nicht so wichtig. Mit deiner Kultur, mit deiner Wahrnehmung, mit dem, was du so meinst, zu erkennen. Ein zweites: Schöpfung und die Schöpfungsbericht oder die Geschichte, wie das so erzählt wird, ein wundervoller Bericht, hat für mich auch etwas Tröstendes. Es wurde Abend, es wurde Morgen, es wird. Es wird Abend, es wird Morgen, da können wir uns auf den Kopf stellen oder es lassen. Und wenn wir heute alle tot umkippen, es wird wieder Abend und es wird Morgen, die Welt dreht sich weiter. Das hat für mich etwas Entspannendes. Es hängt nicht an uns, es hängt an Gott. Er hat es so gemacht. Und es wird Abend und Morgen werden, auch wenn mir die Dinge vielleicht total über den Kopf wachsen und ich denke, wie soll dieser Tag nur vorbeigehen? Er wird vorbeigehen, ganz gewiss. Es wird Abend, es wird Morgen werden. Und ein drittes vorweg: Die Erde war wüst und leer. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wüst und leer. Ich erinnere mich an eine Begebenheit im Treppenhaus, als ich mit der Amtsleiterin nach oben ging und der Tag war chaotisch gelaufen, die Sitzung furchtbar, und sie sagte, so ein Tohu wa Bohu. Ich sage, jetzt werden sie aber biblisch. Und dann haben wir ein kurzes Gespräch darüber gehabt, das ist genau die Situation, die dort beschrieben wird auf Hebräisch. Es ist wüst und leer. Und das ist die Grundlage für eine gute Schöpfung. Uns beiden gingen Kronleuchter auf, was aus der Situation, die wir gerade erlebt hatten, hätte alles werden können und was Gott vielleicht noch draus macht. Wüst und leer. Wüst und leer ist manchmal mein Kopf. Wüst und voll ist manchmal mein Schreibtisch oder die Wäschekammer oder wo ihr euch befindet. Und das ist die Grundvoraussetzung für den Schöpfergeist, etwas Gutes zu machen. Das ist nicht das Ende. Manchmal ist das tatsächlich der Anfang. Das ist mir etwas hoch. Geht das tiefer? Ah, jetzt wird es besser. So. Ich lese uns aus 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, und Gott der Herr hatte sie gemacht. Und diese sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend und dass er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und auch er aß. Und da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt sind. Und sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und Adam sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugeteilt hast. Kennt ihr doch die Stelle, oder? Die Frau, die du mir zugestellt hast, die gab mir von dem Baum, dass ich aß. Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser eins und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht auch ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies Gott, der Herr, aus dem Garten Eden den Menschen hinaus, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubin mit ihrem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Gott schuf und gab Regeln, die einzuhalten sind, nachdem man sich orientieren sollte, und wer gegen die Ordnung verstößt, fliegt raus. Und erst am Ende der Tage, so schließt das Buch, die Bibel, werden wir zurückkehren. Und dann sind es wieder die Bäume, tatsächlich. Die finden sich dort in der Offenbarung wieder, der Baum des Lebens. Recht und Ordnung hat der Mensch gebrochen, schuldig ist er geworden und das verlangt nach Strafe. Gott selber mahnt seinen Menschen zur Reue und zur Buße und zur Umkehr. Es braucht eine Entschuldigung, eine Vergebung. Gottes Sohn, Christus, ist der Retter und der Stellvertreter in die Welt gekommen. Er ist tatsächlich am Kreuz gestorben, hat die Schuld auf sich genommen, uns mit Gott versöhnt. Das ist wesentlich und das ist westlich. So ist unser Zugang meistens zum Evangelium. Da gab es Schuld und die braucht Vergebung. Die fliegen raus und werden bestraft und dafür brauchen wir einen Retter, einen Versöhner. Und darum wurde in der Reformationszeit gerungen, wir brauchen einen gnädigen Gott. Es gibt die Lehre von der Rechtfertigung und darum ist für uns Karfreitag so wichtig. Wir können uns, oder ich kann mir ein Abendmahl eigentlich nicht vorstellen, ohne an die Stellvertretung von Christus zu denken, an Vergebung meiner, unserer Schuld. Und jetzt treffe ich Menschen, die haben ein ganz anderes Rechtsempfinden, was gar nicht so ausgeprägt ist wie das meine. Die leben nicht unbedingt nach Regeln. Die haben ein ganz anderes Verständnis von Pünktlichkeit und Gehorsam. In meiner Zeit als städtischer Mitarbeiter hatten wir eine Flüchtlingsunterkunft mit 120 Männern, eine Sporthalle war das. Es gab große Aufregung im afrikanischen Lager. Einer der nigerianischen Freunde hatte die schicke, teure Jacke eines anderen genommen. Genau. Und das gab Aufruhr dort. Es gab Stress, es gab Streit, der Sozialarbeiter kriegt das mit. Und was macht der? Was machen wir Deutschen natürlich, wenn so etwas passiert? Wir rufen die Polizei, es gibt eine Anzeige, eine strafrechtliche Verfolgung. Und dann sitze ich mit den beiden bei der Polizei und wir merken, wir kommen nicht einen Zentimeter voran. Wir müssen da wieder raus, wir müssen einen ganz anderen Zugang finden dazu. Warum hast du denn seine Jacke genommen? Ja, die brauchte er doch gerade nicht. Ja, aber warum musst du denn mit der Jacke nach Berlin fahren? Ja, das kann doch nicht in den 2 Wochen, das ist doch nicht so schlimm. Er ist doch mein Freund. Wir konnten das nicht verstehen, was dort eigentlich passiert ist. Ein Gruppenmitglied dieser afrikanischen Gruppe, die Nigerianer, hatte die Jacke des Anführers genommen. Und das war nicht eine Frage von Kälte oder irgendwie so etwas, sondern eine Frage der Macht. Er hat sich der Jacke bemächtigt, er hat sich die angezogen und damit war er jemand. Und das geht nicht, das ging nicht. Wir konnten das tatsächlich klären, wollten das im Gespräch lösen. Ich sage, deine Jacke, du hast sie genommen, wir setzen uns zu dritt zusammen. Nein, 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 die ganze Truppe ist immer dabei. Alle sind dabei, weil das ist ein Problem der Gruppe. Nicht von den beiden. Sozialarbeiter alle raus, Polizei hat damit gar nichts zu tun. Jetzt reden wir das in der Gruppe. Ah, ich erahne langsam, was passiert ist. Es ist wichtig, auf der Seite der Macht zu stehen, sich mit der Jacke des Anführers zu kleiden. Aus dem gleichen Kulturkreis kommt ein Freund in unsere gottesdienstliche Versammlung. Er ist Karfreitag dabei. Er erlebt die Schwere, das Abendmahl, er ist Ostersonntag dabei und nimmt mich nachher zur Seite und sagt, ich verstehe das nicht. Sagt, was verstehst du nicht? Ostern ist doch wichtig. Ja, ihr sagt und lehrt und predigt, Jesus ist der Sieger über den Tod. Ja, natürlich, ist doch super. Aber ihr macht das mit einem ganz traurigen Gesicht. Wenn wir in Nigeria Oster feiern, dann sind wir nicht zu halten. Dann bekennen wir das mit Leib und Leben. Jesus ist der Sieger über Tod und Teufel. Und wir feiern und wir singen und wir tanzen und wir jubeln. Aber was ihr an Ostern macht, verstehe ich nicht. Ihr sitzt auf den Stühlen, neigt eure Köpfe. Hast du nie die Schöpfungsgeschichte gelesen? Doch, sage ich, natürlich, da geht es um Schuld und Vergebung. Nein, da geht es um Macht. Da wird der Engel davor gestellt, zum Schutz. Es geht um Macht und um Angst. Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Diese Kultur meines nigerianischen Freundes hat eine sichtbare Welt, eine unsichtbare Welt und eine jenseitige Welt. Ich konstruiere ein Beispiel, das so hätte stattfinden können und bleibe bei diesem Konstrukt ein wenig. Ich nehme zwei Freunde aus der Flüchtlingsarbeit mit zu einem Termin in Stuttgart. Ich habe einen Termin in der Stiftskirche, soll dort die Predigt halten. Ich werde begleitet von Theophil aus Nigeria und von Abdul aus Syrien. Wir treffen uns oben am Pragsattel und müssen runter in die Stiftskirche. Stuttgart ist so und Kessel. Ich gucke in mein Handy, nehme den kürzesten Weg. Der führt hier runter über den Pragfriedhof, ein großer Friedhof mit Krematorium. Theophil ist gleich außen vor, sagt, da gehe ich nicht drüber. Ich gehe nicht über den Friedhof. Abdul, freundlich wie er ist, begleitet Theophil außen rum. Da sage ich, ist mir egal, ich muss da runter und ich muss pünktlich sein, Freunde. Macht, was ihr wollt. Sie nehmen den Umweg. Theophil hat eine sichtbare, eine unsichtbare und eine jenseitige Welt. Unterwegs treffen sie die Freunde von Abdul, nämlich Ahmad und Yusuf, und die werden zum Tee eingeladen. Abdul bleibt natürlich zum Tee. Theophil schlendert weiter und kriegt gerade noch das Ende meiner Predigt mit in der Stiftskirche. Als ich sage, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Nach dem Gottesdienst kommt er zu mir und sagt, Lutz, du hast dich endlich bekehrt. Jetzt hast du es verstanden. Jetzt hast du es verstanden. Jetzt lebe es auch wenigstens. Es geht hier um Angst und um Macht. Später beim Empfang kommt auch Abdul dazu. Er wurde natürlich aufgehalten. Ahmad und Yusuf sind dabei. Und sie kriegen das Gespräch mit, was wir hier sprechen über Macht und Angst und über Vergebung und Schuld. Und ich frage ihn, was hältst du davon? Und ich frage ihn das 10-mal und beim 11. Mal antwortet er erst ganz höflich. Aber ich zeige euch ein Bild dazu. Schuld und Vergebung, so verstehen wir das. Sie werden schuldig und fliegen raus, es braucht Vergebung. Unsere Brille für das Evangelium. Theophil sagt nein. Nein, es geht um Angst. Sie haben Angst, sie verstecken sich doch vor Gott. Hast du das nicht gelesen in der Schöpfungsgeschichte? Und es geht um Macht, um Schwert, um Herrschaft, um Sieg. Und jetzt antwortet Abdul ganz freundlich, es geht weder um Schuld und Vergebung für mich. Es geht weder um Angst und Macht. Es geht darum, dass wir Menschen die Ehre des Schöpfers missachtet haben. Es geht um Scham und Ehre. Lies doch mal. Lies doch mal die Schöpfungsgeschichte. Lutz, hast du das noch nie gelesen?
Ja.
Ich habe Theologie studiert. Was willst du von mir? Nein, lies doch mal. Es geht in der ganzen Geschichte doch kaum um Schuld. Es geht immer um Ehre. Die Ehre ist und um Scham. Sie sind nackt. Ich weiß, das ist für euch Deutsche gar kein Problem. Ihr geht auch in die gemischte Sauna. Für uns ist das eine Schwierigkeit. Sie schämen sich. Und Gott diskutiert mit ihnen. Wer hat dir das denn gesagt, dass du nackt bist? Und nackt. Und dann gibt es Kleider. Und Gott macht ihnen sogar. Es geht die ganze Zeit um Scham. Sie schämen sich doch. Kannst du das nicht verstehen? Und ich erahne, dass das für Abdul und für seine Frau, die natürlich verschleiert geht, ein Thema ist. Vorrangig Scham. Die Gemeinschaft mit Gott ist zerstört, sagt Abdul. Es geht nicht vorrangig darum, dass ein Gesetz hier missachtet wurde. Gott ist enttäuscht, die Beziehung ist zerbrochen. Adam versteckt sich aus Scham. Die Ehre Gottes muss wiederhergestellt werden und unsere Ehre erst recht. Und dafür ist Christus gekommen. Ehre. Mir kommt Philipper 2 in den Sinn, tatsächlich. Der Christushymnus. Christus entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in der Erscheinung nach den Menschen gleich erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ehre. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Der Mensch schämt sich. Wir brauchen jemanden, der die Ehre Gottes wiederherstellt und uns wieder in Ehre setzt, uns die Scham nimmt. Christus bringt uns zu Ehren. Ich staune. Ich staune darüber, dass ich nur eine Brille hatte bis jetzt und versuche zu verstehen. Ich möchte behaupten, dass wir eigentlich alle diese drei Brillen haben und dass wir alle diese dreifache Sicht auf das Evangelium brauchen. Und wir voneinander lernen können, von allen unterschiedlichen Kulturen. Und wir haben Menschen hier aus anderen Kulturen, wo Scham und Ehre eine Rolle spielt. Mehr als Schuld und Vergebung. Ich versuche das nochmal quer zu denken und konstruiere eine andere Situation. Wir gewinnen im Lotto, Theophil aus Nigeria und Abdul aus Syrien und ich machen eine Kreuzfahrt. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Am Ende wollen wir alle ein Erinnerungsfoto. Ich versuche mir vorzustellen, in welcher Situation lassen wir uns fotografieren. Ich natürlich mit dem Cocktail ganz hinten und dem Ticket der ersten Klasse. Das ist mein Bild, Sonnenuntergang hinten, ihr könnt euch das vorstellen. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber das Foto, das könnte ich posten, das ist wichtig. Mir geht es gut, das kann ich mir leisten, das steht mir zu. Ich bin befreit, das zu tun, Freiheit. Mein syrischer Freund Abdul sagt, können wir mal die Position wechseln? Gehen wir mal zum Captain und zum ersten Offizier. Und er möchte das Bild haben, der Captain rechts und der Offizier links und er in der Mitte. Beide im Arm, alle lächeln und freundlich. Der braucht kein Cocktail und kein Erste-Klasse-Ticket. Der möchte wissen, dass er hier angenommen ist auf dem Schiff. Die Beziehung ist wichtig. Er kennt hier die wichtigsten Leute auf dem Schiff. Foto. Das postet er. Ehre. Theophil aus Nigeria sagt, das ist super, könnte der Captain etwas weggehen und der erste Offizier auch und könnte ich mal die Mütze haben von dem Captain. Macht. Ich bin hier der Chef. Am besten das Foto oben auf der Brücke. Ich glaube, dass diese drei Aspekte für das Verständnis des Evangeliums wichtig sind. Nicht nur, wenn wir Menschen anderer Kulturen begegnen und ihnen das Evangelium erklären, sondern auch für uns selber. Und das steckt in allem drin, in dem Lied, was wir gesungen haben, Vater unser, Ehre deinem Namen. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Denn dein ist die Macht. Ehre, Vergebung und Macht. Gott ist ein Gott aller Kulturen. Er ist ein wunderbarer Schöpfer. Wir sind im Blick auf das Evangelium nicht anderen Kulturen überlegen. Wir müssen voneinander lernen. Das haben wir letzten Sonntag beim Weltgemeinschaftssonntag uns schon mal bewusst gemacht. Wir können viel voneinander lernen. Und ich glaube, das gilt für uns ganz persönlich. Christus hat uns die Schuld vergeben. So sind wir heute begrüßt worden, auch schon im Gottesdienst. Gott sei Dank. Und wir haben das täglich nötig. Aber Christus ist auch der Sieger über die Mächte. Und er hat uns wiederum mit in seine Macht genommen. Wenn wir hier aus der Kirche treten, draußen hinschauen, die Schöpfung anschauen, dürfen wir einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, das alles gehört meinem Vater im Himmel und ich gehöre zu ihm. Macht nicht missbrauchen, nicht Autoritätsmissbrauch, sondern er ist der Herr der ganzen Welt und ich gehöre zu ihm, ein Grund, Gott zu loben. Christus hat mich zurückgebracht in dieses Reich Gottes. Und das Dritte, mit Christus müssen wir uns nicht schämen. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Was keiner wissen darf, auch untereinander nicht, wovor wir uns schämen, dass andere das mitkriegen, das darf Gott wissen und das weiß er. Und er kennt uns und liebt uns trotzdem, hat uns zu Ehren gebracht. Manchmal ist es dieser Teil, dieser Blick auf das Evangelium, der mich tief bewegt und berührt. Geschwister, wer dem noch etwas nachdenken oder lesen will, der findet ein kleines Buch hinten, was man auch käuflich erwerben kann. Das ist noch sehr aufschlussreich und männerfreundliche 100 Seiten. Bei dem nächsten Lied, was wir singen, kommen diese drei Aspekte noch einmal drinne vor. Du vergibst mir all meine Schuld. Und du salbst mein Haupt mit Öl. Du ehrst mich. Christus, du hast zerbrochen des Satans Macht. In dir ist alle Macht und ich gehöre zu dir. Wir beten dich an. Amen.